Ihr Lieben, liebe deinen Stress. Das war unser Seminarthema dieses Wochenende. Und wir haben festgestellt, Stress hat immer zwei Seiten. Eine strapaziöse und eine energiegeladene, die uns mit Glück erfüllt, wenn wir im Flow sind und völlig aufgehen in einer Tätigkeit. Auch im Glauben ist das so. Er hat die Seite des Fragens, der Zweifel, der nicht erhörten Gebete und das kann uns total stressen. Und er hat die Seite, dass du dich in Gott geborgen fühlst, dass du Sinn hast und Zuversicht und Energie geladen bist. Und das wird beispielhaft am Beten deutlich. Es hat auch diese zwei Seiten. Fritzchen und sein Freund gehen nach dem Kindergottesdienst nach Hause. Der Freund fragt Fritzchen, sag mal, betet ihr eigentlich vor dem Essen? Och nö, sagt Fritzchen, Mama und Papa kochen eigentlich beide ganz gut. Tja, das Beten hat's nicht leicht. Nicht erst heute, das stellte vor 2000 Jahren schon der Apostel Paulus fest, wie wir es eben in der Epistellesung gehört haben. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, beginnt Paulus seinen Abschnitt. Und viele von uns kennen das vielleicht. Beten geht uns nicht immer so leicht von den Lippen. Man ringt um die richtigen Worte und weiß nicht, wie man es ausdrücken soll oder was man überhaupt mit Gott reden soll. Was muss ich denn da sagen, haben mich Konfirmanden manchmal gefragt. Darf ich auch für meinen kranken Hund beten? Und mit welchen Worten, damit es auch wirkt? Andererseits, sind Worte überhaupt wichtig? Sieht Gott nicht eher das Herz an? Viele Fragen. Aber heutzutage kann man sich ja für alles Hilfe im Internet suchen. Und so gibt es zum Beispiel YouTube-Videos, Beten lernen, drei Tipps für dein Gebetsleben als Christ. Oder ein anderes Video, 10 Tipps für ein gutes Gebet. Na dann. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Einige werden jetzt aber auch widersprechen und sagen, wieso? Ich weiß ganz genau, was ich beten will. Gott, gib doch, dass meine Zeit hier in Volkenroda gut wird. Hilf, dass der Krieg in der Ukraine endlich aufhört und auch im Nahen Osten friedliche Lösungen gefunden werden. Herr, bitte gib, dass mein Krebs nicht wiederkommt. Jesus, du siehst, dass ich diesen Job unbedingt haben will. Bitte lass es klappen. Gott, lass bitte nicht wieder Bayern München gewinnen. Das wurde ja tatsächlich vorletzten Samstag erhört. Herr, ich brauche, lieber Gott, ich möchte. Herr, mach doch das. Doch wir scheinen manchmal sehr gut zu wissen, was wir beten sollen. Und manchmal kommt es tatsächlich so, wie du gebetet hast. Du bekommst den Job, auf den du dich beworben hast. Deine Frau erholt sich von einer schweren Krankheit. Du bekommst die Wohnung, für die du dich mit 20 anderen zusammen beworben hast. Oft genug scheint aber das Beten gar nichts zu nützen. Wozu soll ich beten, fragte mich mal eine Frau. Gott macht doch sowieso, was er will. Der Partner bleibt krank und es wird trotz Beten schlimmer statt besser. Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon fast 4 Jahre, trotz unserer vielen Gebete. Dazu noch die angespannte Situation in Israel, im Iran. Deine finanzielle Situation bleibt angespannt, obwohl du betest und arbeitest rund um die Uhr. Dein Kind kommt in der Schule nicht klar. Spätestens dann kommt unser Beten in die Krise. Du fragst dich, hat Beten überhaupt einen Sinn? Wenn Gott sowieso nicht tut, worum ich bitte, dann kann ich das Beten doch auch gleich bleiben lassen, oder? Ich bete wie verrückt und es passiert nichts. Ja, womöglich sogar das Gegenteil dessen, worum ich gebetet habe. Ja, das ist eine Not und manchmal schwer auszuhalten. Manche fragen sich dann sogar, was stimmt nicht zwischen Gott und mir, dass er so gar nicht auf mich hört? Es gibt ja sogar Christinnen und Christen, die behaupten, deine Gebete werden nicht erhört, weil du nicht genug geglaubt hast. So hat es ein guter Freund von uns erlebt. Ihm wurde gesagt, deine Frau wird nicht gesund, weil du mit deinem Unglauben im Wege stehst. Da hat der arme Mann schon größten emotionalen Stress wegen seiner schwer kranken Frau. Und dann wird ihm auch noch in Bezug auf den Glauben Stress gemacht, indem man ihm sagt, mit deinem Glauben stimmt irgendwas nicht. Liebe Brüder und Schwestern, das ist wirklich Quatsch. Denn Glaube ist ja keine Leistung, die du erbringst. So nach dem Motto, je mehr ich mich anstrenge zu glauben, desto eher tut Gott was. Nein, Glaube ist kein Kraftakt deinerseits, das Unwahrscheinliche vielleicht doch für möglich zu halten. Liebe Freundinnen und Freunde, den Glauben kann man gar nicht haben, in dem Sinne, wie man ein Handy oder ein Auto besitzt. Klar, an manchen Tagen ist mein Glaube fröhlich und zuversichtlich. An anderen Tagen aber kann ich nur sagen, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Der Glaube wird nicht von dir erarbeitet, er wird dir geschenkt. Hör auf, dich zu stressen, entspann dich und halte Gott deine leeren Hände hin. Wenn der englische Schauspieler Nigel Goodwin erzählt, wie er Christ wurde, sagt er immer, damals, als der Glaube zu mir kam. Vielleicht kommt der Glaube hier zu dir, in Volkenroda, zum ersten Mal oder nach einer Durststrecke wieder ganz neu. Du musst dich nicht anstrengen, Gott zu finden. Er findet dich, wenn du ihm nur deine leeren Hände hinhältst. Aber klar, nicht erhörte Gebete sind wirklich eine Anfechtung. Andererseits, wenn wir so selbstverständlich davon ausgehen, dass Gott unsere Gebete erhört, wie behandeln wir Gott da eigentlich? Er soll meine natürlichen Interessen mit möglichst übernatürlichem Nachdruck unterstützen. Wenn ich mich schon an ihn wende, dann soll er gefälligst auch machen, worum ich ihn bitte. Da ist doch irgendwas schief, oder? Wenn wir mit Kindern oder Konfirmanden übers Beten reden, dann wird auch ziemlich schnell klar, Gott als so eine Art Automat, der Wünsche auf Knopfdruck erfüllt, das kann nicht sein. Und Kinder finden auch eine Menge gute Gründe, warum Gott manche Gebete nicht erhört. Der Landwirt bittet um Regen, der Urlauber um Sonnenschein. Na gut, dass einer besser weiß, was jetzt wirklich dran ist. Ein schönes Beispiel erzählt der Country-Sänger Garth Brooks in seinem Lied Thank you, Lord, for the unanswered prayers. Danke Gott für die nicht erhörten Gebete. Und ich erzähle euch das Lied jetzt mal kurz. Garth Brooks erzählt in dem Lied, neulich abends nach einem Fußballspiel trafen meine Frau und ich meine alte Highschool-Flamme. Und als ich die beiden vorstellte, kam die Vergangenheit zurück zu mir. Und ich musste daran denken, wie die Dinge damals waren. Sie war die eine, die ich unbedingt haben wollte für alle Zeiten. Und jede Nacht verbrachte ich Zeit im Gebet und bat Gott, dass sie die meine würde. Und wenn er nur diesen Wunsch erfüllen würde, würde ich ihn nie wieder um etwas bitten. Manchmal danke ich Gott für nicht erhörte Gebete. Denk daran, wenn du zu dem Mann da oben sprichst, dass nur weil er dich nicht erhört, heißt nicht, dass er sich nicht um dich kümmert. Manche von Gottes größten Gaben sind nicht erhörte Gebete. Sie war nicht ganz der Engel, als den ich sie in Erinnerung hatte. Und ich konnte in ihren Augen sehen, dass aus ihrer Sicht die Zeit mich auch verändert hatte. Wir versuchten, über die alten Tage zu reden, aber es war gar nicht viel, was wir wieder abrufen konnten. Ich glaube, der Herr weiß doch, was er tut. Als sie wegging und ich meine Frau anguckte, dann auf der Stelle dankte ich dem guten Gott für die Gaben in meinem Leben. Manchmal danke ich Gott für nicht erhörte Gebete. Denk daran, wenn du zu dem Mann da oben sprichst, dass nur weil er dich nicht erhört, heißt nicht, dass er sich nicht kümmert. Manche von Gottes größten Gaben sind nicht erhörte Gebete. Also, Es gibt viele gute Gründe, warum Gebete nicht so erhört werden, wie wir uns das wünschen. Paulus hat darüber hinaus begriffen, Gott will mir nicht einfach ein glückliches Leben geben, so wie ich mir das vorstelle. Er will mir ein sinnvolles Leben geben, so wie er sich das vorstellt. Neulich sagte uns ein Freund, der es ziemlich schwer hat in seiner Beziehung: Manchmal seufze ich und denke, ich habe die falsche Frau geheiratet. Aber dann sage ich mir, nein, es ist Gottes Aufgabe für mich, immer wieder miteinander einen Weg zu finden, aber auch, ich muss auch lernen, für mich selber zu sorgen. Und das schaffen die beiden nun schon seit 40 Jahren. Alle Achtung, ich finde das stark. Aber was würde es denn nützen, wenn dir Gott all deine irdischen Wünsche erfüllen würde, dir Gesundheit, Geld und Glück schenken würde, aber deine Seele hätte keinen Frieden, dein Herz wäre ruhelos? Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Nein, wir beten nicht immer so, wie es Gott gefällt. Und Gott erhört unser Gebet nicht immer so, wie es uns gefällt. Aber kein Gebet bleibt bei ihm links liegen. Keins bleibt unbeachtet. Gott geht manchmal anders darauf ein, als du dir das wünschst, aber immer so, wie es gut für uns ist. Paulus sagt, der beste Beweis, wie viel Gott an euch liegt, ist der, er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont. Vielmehr hat er ihn für uns alle in den Tod gegeben. Und Paulus folgert, wenn er uns aber seinen Sohn gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, alles, was wir brauchen? Ich erzähle euch am Schluss von meiner Freundin Karen und wie der Glaube und das Gebet zu ihr kamen. Wenn ich Karen eine Sorge erzähle, dann sagt sie, das kommt in meinen Gebetstopf. Anfangs war ich irritiert. Gebetstopf? Was soll das denn sein? Karen sagt ganz einfach, ich schreibe die Sorgen und Nöte auf ein Blatt Papier und bete dafür. Dann packe ich den Zettel in einen Tontopf und einen Deckel drauf. Gott sieht ja, was drin ist und wird sich darum kümmern. Darauf vertraue ich. Nach ein paar Wochen öffne ich den Topf wieder, gucke die Zettel durch und sehe, welches Gebet schon erhört wurde. Das macht mich oft richtig glücklich. Die nicht erhörten Zettel kommen wieder in den Topf. Ich finde das eine total originelle Idee. Manchmal sage ich jetzt zu Karen, packst du das bitte jetzt auch in deinen Gebetstopf? Das mit dem Beten war bei Karen immer nicht immer so. Als Kind wurde sie getauft und auch christlich erzogen. Gebet und Gottesdienst gehörten für die Familie dazu. Dann zog Karen von zu Hause aus, ging weg zum Studium und verabschiedete sich mehr, entfernte sich mehr und mehr vom Glauben. Sie heiratete, bekam ein Kind. Nach einiger Zeit zerbrach die Ehe. Karen lernte einen neuen Mann kennen. Der war sehr interessiert am Glauben. Sie gingen zusammen in die Kirche. Aber als das Glaubensbekenntnis gesprochen wurde, da dachte ich, das glaube ich doch alles gar nicht. Ich habe so viele Zweifel, ich kann das nicht mitsprechen. Das Projekt Glaube, Gott und Kirche schien erstmal gescheitert. Eine Woche später, am Sonntagmorgen, Karen steht unter der Dusche. Als ihr das Wasser über den Kopf läuft, muss sie auf einmal an ihre Taufe denken. Vor ihrem inneren Auge sieht sie ihre Eltern, ihre Großeltern, ihre Paten ums Taufbecken stehen. Sie haben sie vor Gott gebracht. Sie wollten, dass dieses Kind zu Gott gehört. Karen steigt aus der Dusche. Die Kirchenglocken läuten. Sie sagt zu ihrem Mann, ich muss heute in die Kirche gehen. Kommst du mit? Sie sitzen im Gottesdienst. Das erste Lied wird gesungen. Ich bin getauft auf deinen Namen. Karen kriegt Gänsehaut. Das ist doch kein Zufall. Hat Gott das speziell für sie ausgesucht? Dann die Predigt. Thema: der ungläubige Thomas. Als die Jünger Thomas erzählen, dass Jesus auferstanden sei, sagt der, das glaube ich nicht, da müsste ich ihn schon selber sehen und anfassen. Und genauso passiert es. Jesus kommt zu den Jüngern, wendet sich Thomas zu, begegnet ihm voll Liebe. Thomas ist überwältigt, er fällt vor Jesus auf die Knie und stammelt, mein Herr und mein Gott. Karen ist aufgewühlt. Das ist alles so auf sie zugeschnitten, als würde der Pastor nur zu ihr sprechen. Sie hat Zweifel wie Thomas, aber die treten nun in die zweite Reihe, denn sie spürt, Gott ist hier, er ist gegenwärtig, hier in dieser Kirche bei mir. Seine Liebe wärmt ihr Herz. Sie hatte Gott aus den Augen verloren, aber er hatte sie im Blick. Ja, sie gehört zu ihm. Das ist ihr auf einmal in der Tiefe ihres Herzens klar. Der Glaube ist ganz neu wieder da, wie frisch verliebt. Und sie begreift, wichtig ist nicht, dass alle meine Fragen beantwortet werden, sondern dass ich Gott vertraue, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Wenn Karen die Zettel in ihrem Gebetstopf durchguckt, wird Gottes Handeln oft so präsent für sie. Neulich sagte sie zu mir, ich habe gerade festgestellt, meine Freundin hat nach vielen Enttäuschungen endlich einen Job gefunden. Und auch, dass meine Schwester vom Krebs geheilt wurde, konnte ich mit Freude feiern. Das hilft ihr, Gott zu vertrauen, auch in Durststrecken. Denn manche ihrer Gebetszettel bleiben sehr lange im Topf. Sie sagt zum Beispiel, der Schnipsel für meinen Sohn und meine Schwiegertochter endlich ein Kind zu bekommen, der landet immer wieder darin. Ja, manches wird erst nach langer Zeit und ganz anders erhört, als du dir das wünschst. Manchmal erkennst du aber auch wie Garth Brooks, dass nicht erhörte Gebete ein Segen sein können. Und spätestens im Himmel werden alle deine Fragen beantwortet werden, wenn du sie dann überhaupt noch stellen musst. Amen.